Ja, zu diesem Thema Gender und kardiovaskuläre Rehabilitation, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie gesagt, ich komme von der Medizinischen Universität Wien, habe dort eine eigene Arbeitsgruppe über 15 Jahre zu diesem Thema geleitet und das Gender- oder geschlechtsspezifische Aspekte jetzt in die Rehabilitation hineinkommen oder dort eigentlich weiterkommen, finde ich sehr interessant. Wie gesagt, das ein bisschen das, was Sie sehen, was ich gerne heute mit Ihnen sprechen möchte. Ich möchte Ihnen ganz kurz unser Haus vorstellen, die ICF-basierte Rehabilitation und zum Schluss kardiovaskuläre Erkrankungen. Wie gesagt, wir sind ein Haus 1962 gebaut worden. Wir sind eingebettet in die Rehab-Landschaft der Pensionsversicherungsanstalt und ich sage immer, an diesem Dia sehen wir so schon Gender, weil wenn Sie sich anschauen, 1962 war das eine Sonderheilanstalt für Herz- und Frauenleiden. Herzleiden waren 100% Männer und Frauenleiden waren die Bikini-Zone, das heißt Busen- und Geschlechtsorgane. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Das Rehab-Zentrum ist für mich ein wichtiger Bereich im Cardiac Care Cycle, das heißt eine Brückenstellung zwischen dem niedergelassenen Bereich, dem Spital Innere Medizin, dem Spital Herz-Thorax-Chirurgie und dann gibt es die Rehab-Zentren. Und im Mittelpunkt steht der Mensch. Und diese Brückenbildung, vor allem im Anschlussheilverfahren, unmittelbar postoperativ, unmittelbar nach einem akuten kardiovaskulären Event, das ist eigentlich Rehabilitation und das ist eine sehr spannende Aufgabe. Da gibt es einen Gender Gap und der fängt schon sehr früh an. Und ich möchte eigentlich ganz bewusst das jetzt voran vor die Medizin stellen, weil das ist etwas, was die Menschen spüren. Und es gibt diesen Gender Gap, und zwar, wenn man sich heute anschaut, ein zentraler Ansatz der Rehabilitation ist der Erhalt der Berufsfähigkeit und Vermeidung, Verminderung der Pflegebedürftigkeit. Das ist im ASVG verankert und das ist eigentlich die zentrale Aufgabe der Rehab. Wenn wir uns aber heute anschauen, die Alterspension, so ist das beim Mann 1826 Euro, bei der Frau 1019 Euro. Bei der Berufsunfähigkeit ist es beim Mann 1235 Euro, bei der Frau 792 Euro. Und wie gesagt, ich arbeite schon sehr lange in diesem Bereich Gender Medicine und früher war es grundsätzlich immer so, da hat man gesagt, Armut, das hat das Gesicht der Frau und ich habe mir immer gedacht, zu irgendeinem Zeitpunkt X wird es das nicht mehr sein. Das ist immer noch so. Und eine dieser Fallen, und das sehen wir vor allem im Bereich dieser beruflichen Rehabilitation, Frauen tappen da hinein, weil sie einfach Kindererziehungszeiten haben und auf der anderen Seite viel länger Teilzeit beschäftigt sind als ein Mann. Das heißt, das ist eigentlich eines dieser klassischen Gender Gaps und das muss man sagen, weil da geht es um die Existenz. Rehabilitation funktioniert nach dem biopsychosozialen Modell, das heißt, wir haben auf der einen Seite die funktionelle Ebene, den biologischen Aspekt, dass es da Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Das kann man sich vorstellen im Bereich der Kardiologie. Frauen haben die kleineren Gefäße, haben sozusagen zum Beispiel ein längeres QT-Intervall. Da gibt es eine Interaktion mit den Östrogenen, Testosteron, zum Beispiel auf das QT-Intervall. Es gibt das subjektive Krankheitserleben. Da gibt es heute eine Expertin, die sicherlich da sehr viel darüber berichten wird. Und es gibt den sozialen Bereich. Da geht es um die materielle Situation, Familie, Freunde, wie bin ich eingebettet, auch am Arbeitsplatz. Und man muss grundsätzlich sagen, in all diesen drei Bereichen gibt es relevante geschlechtsspezifische Unterschiede. Das fängt beim Gesundheitsproblem an, bei der Körperfunktion, der Aktivität und der Teilhabe und natürlich auch der Umwelt. Denn es ist die Frage, wenn Frauen um 10 Jahre älter sind vor ihrem ersten Event als der Mann, dann ist es oft eine zentrale Frage, wo mache ich meine Kontrollen oder wie komme ich ins nächstgelegene Krankenhaus oder wer bringt mich wohin? Der Mann ist um 10 Jahre jünger, hat meistens eine Partnerin, eine Freundin, wird von der auch gemanagt. Das ist Tatsache. Frauen sind älter, multimorbider und auch der Bereich der Umweltfaktoren, der personenbezogenen Faktoren sind unterschiedlich. Und natürlich auch das Nächste, wie gehe ich selber mit meiner Erkrankung, mit meiner Behinderung um? Wie sehe ich das? Reagiere ich mit Angst, Depression? Empfinde ich das als Kränkung des Selbstideals? Es ist etwas, was wir bei sehr vielen Männern sehen. Welche eigenen Ziele habe ich? Aber auch, welche Erwartungen haben andere an mich? Und denken Sie bitte immer in diesem Kontext, dass Frauen gerade in unserer Gesellschaft in Österreich ab dem 45. Lebensjahr sehr oft noch auch dafür verantwortlich sind, jemanden im Bereich zu pflegen. Die sind nicht nur Frau und Partnerin, die sind nicht nur Mutter und die sind nicht nur angestellt, sondern die sind auch circa zu 80% dafür verantwortlich, wenn jemand in der Familie zu pflegen ist. Und vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb Frauen weniger oft zur Rehab kommen. Sie haben einfach mehr Verantwortungen. Dass Rehabilitation sozusagen evidence-based ist, das wissen wir. Und spätestens seit 2016, European Society of Cardiology, wissen wir, dass nach einem akuten kardiovaskulären Event die Rehabilitation eine Klasse 1a-Empfehlung ist der ESC. Und das müssen wir wissen, das ist evidenzbasiert, über das brauchen wir eigentlich gar nicht diskutieren. Und hinter diesem Aspekt möchte ich Ihnen ein bisschen in die Gender Medicine mit Ihnen hineingehen. Was ist Gender Medicine? Gender Medicine, das ist mir ganz wichtig, es mit Ihnen gemeinsam zu definieren. Das ist nicht allein die Sicht der Frau, das ist frauenspezifische Medizin, das ist nicht die Sicht des Mannes, das ist männerspezifische Medizin, es ist ein Vergleich. Männer wie Frauen, Burschen wie Mädchen. Und da müssen wir immer sagen, wir haben ein Körpersystem mit verschiedenen Funktionen und wir wissen über ganz, ganz viele Studien, die immer mehr werden, eigentlich welche eminenten Unterschiede es gibt. Die sind jetzt nicht nur auf genetischer Ebene, hormoneller Ebene, anatomischer Ebene, da gibt es ganz, ganz viele im Bereich der Hirnforschung. Es wird eigentlich immer mehr. Tatsache ist, wir haben Medizin für ihn gemacht, für den Mann. Und diese Männerdomäne in der Medizin existiert immer noch, weil ich habe jetzt vor 3,5 Monaten eine Studie gelesen, da ist es darum gegangen, um Blutverdünnung bei Vorhofflimmern, Prävention, Schlaganfall, Sie kennen das alles. 50.000 Patientinnen und Patienten, ich muss sagen, das war sogar von der Geschlechterverteilung gar nicht einmal so schlecht, 60-40, also 40% Frauen, 60% Männer. Die Problematik ist, die Autoren haben es all over ausgemeldet, keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, nicht einmal ein Satz war erwähnt. Ist schon spannend, dass wir das eigentlich immer noch nicht wahrnehmen. Ja, noch etwas muss man dazu sagen, wir haben ihn studiert, den Großen, den Schönen, aber wer lebt wirklich länger? Und das ist auch ganz klar, da möchte ich Ihnen Daten eines lieben Freundes von mir zeigen, Marie Glazerman, der Präsident der International Society of Gender Medicine, der sich sehr viel mit diesen Daten beschäftigt hat. Lediglich, wenn es ums Überleben geht, hat das männliche Geschlecht gegenüber dem weiblichen eigentlich nur einmal im Lebenszyklus einen Vorteil. Die Daten beziehen sich bitte sozusagen auf Länder wie Europa, Amerika, nicht bitte in Afrika. Da schaut es sicherlich ganz anders aus, Südafrika, in den armen Ländern. Das sind wirklich die wohl etablierten Reichen wirtschaftlich, denen es wirklich gut geht. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass sie haben auf der X-Achse von links die Zeugung, die Geburt, das mittlere und das hohe Lebensalter. Sie haben auf der Y-Achse eine Skala von 0 bis 100, Sie haben grüne Säulen, das ist das männliche Geschlecht, und Sie haben blaue Säulen, das ist das weibliche Geschlecht. Und Sie sehen, das Blaue wird mehr und das Grüne wird weniger, ist immer ein ungünstiger Prozess. Was heißt es? Zum Zeitpunkt der Zeugung gibt es doppelt so viel männliche Embryonen als weibliche, aber spätestens bei der Geburt hat sich das bereits angeglichen. Das heißt, was ist da grundsätzlich passiert? Das heißt, grundsätzlich hat das männliche Geschlecht wesentlich häufiger erleidet einen Abort. Das heißt, die sind häufiger davon betroffen, dass es in der Schwangerschaft Komplikationen gibt, die mit dem Tod des Embryonen einhergehen. Bei der Geburt ist genau dasselbe. Dann gibt es eine Phase, die häufigste Todesursache des Mannes zwischen 17 und 25, Sie wissen das alles, ist der tödliche Verkehrsunfall. Der Mann kriegt früher seinen Herzinfarkt und der Mann bringt sich im Alter auch erfolgreicher um. Das heißt, der Mann ist von der Medizin her betrachtet eigentlich nicht das starke Geschlecht, sondern das vulnerable Geschlecht. Und das müssen wir lernen. Das müssen wir den Männern konkret auch kommunizieren, dass sie lernen, sich um ihren Körper zu kümmern, dass sie sagen, ich nehme es wahr, so wie die Frau, die ja viel früher ins Gesundheitssystem eingebunden ist. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Ansatz. Gehen wir über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so muss man grundsätzlich sagen, ist es immer eine Sache, wo wir sagen, das ist die Erkrankung des Mannes. Nun, das ist sie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich möchte Ihnen Daten der Statistik Austria präsentieren, 2015. Sie haben auf der linken Seite die Männer, das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das sind die Frauen. Und Sie sehen, 47,4% der Frauen sind in Österreich 2015 an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben. Das heißt, jede zweite Frau in Österreich und jede zweite Frau in unserem Saal. Wobei die Frauen immer glauben, sie sterben an dem und das ist der Krebs. Aber das stimmt nicht. Tatsache ist, wir informieren aber die Frauen auch nicht. Und ich habe eine eigene Studie gemacht mit der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse vor circa 4 Jahren. Frauen sehen sich nicht als gefährdet und empfinden sich auch nicht vom Risiko betroffen. Das ist so. Es gibt aber gewisse Unterschiede zwischen bei den Frauen, und das ist auch etwas Wichtiges, wenn wir über Herz-Kreislauf-Erkrankungen reden, so ist das der Einsatz der Menopause. Geschlechtsspezifische Östrogene haben einen protektiven Effekt, über das möchte ich nur ganz kurz sprechen, aber der Einsatz der Menopause bedingt, dass die Frau diesen Schutzmechanismus verliert. Die Daten kennen Sie alle, über das braucht man nicht großartig reden, aber ich möchte Ihnen diese Zeile, eigentlich auf der ganz linken Seite das präsentieren. Was heißt das eigentlich, die 30-jährigen Frauen? Da denkt man ja überhaupt gar nicht dran, dass die eine Gefäßerkrankung irgendwann kriegen oder vielleicht schon haben. Und das ist mal ganz wichtig. Frauen, die vorzeitig in die Menopause kommen, das heißt vor dem 38. Lebensjahr, weil sie A, ein Trauma hatten, B, weil sie eine maligne Erkrankung haben oder weil das Frauen sind, an die man vielleicht gar nicht denken, die ja auch nicht beim Internisten oder beim Hausarzt sitzen, sondern in der Kinderwunschambulanz, die wollen gerne schwanger werden, möchten Kinder haben, das geht aber nicht, weil sie ein polyzystisches Omar-Syndrom haben, hohe Testosteronspiegel, niedrige Östrogenwerte, meist schon ein metabolisches Syndrom, die haben auch für sich ein hohes Risiko für die Entwicklung einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und das basiert auf einer endothelialen Funktionsstörung. Östrogene schützen das Herz der Frau, das heißt, sie schützen das Herz der Frau oder das Gefäßsystem vor hohem Blutdruck, sie schützen es vor Stress. Nach der Menopause kommt es zu einer massiven hormonellen Veränderung. Das wissen wir alle. Was wir aber manchmal nicht so bewusst haben, ist, dass die Frau dann einfach hypertensiv wird. Sie hat dann die Palpitationen, manchmal unangenehme Rhythmusstörungen und sie wird auch stressanfälliger. Und das sagen ihnen die Frauen. Wenn sie in der Ambulanz sitzen, dann kommen die Frauen und sagen, wissen Sie, früher habe ich das alles so nebenbei gemacht, die Beziehung, die Kinder, meinen Job. Jetzt stresst mich das. Ich habe das Gefühl, ich versage. Und die Frauen haben wahnsinnige Schuldgefühle. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr oft höre, wenn ich mit den Frauen rede. Ich glaube, da muss man den Frauen sagen, das ist kein Versagen, sondern das ist eine Umstellung des Organismus. Und da ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt der Reha, den Frauen diesen Weg zu zeigen, wie kann ich mit dem jetzt eigentlich umgehen. Symptome, ich glaube, das ist in den Medien schon so oft präsentiert, ich sage es nur Gott sei Dank noch einmal ganz kurz, dieses Bild des Mannes, der sich aufs Herz greift, der ist schon so präsent in unseren Köpfen, dass jeder sagt, okay, wenn ich so etwas habe, dann ist es eine Herzkrankheit, dann muss ich mich rasch abklären. Gehen Sie durch Dr. Google, NetDoctor und diese ganzen sozusagen Suchmaschinen, Sie werden Tausende von diesen Bildern finden. Dieses Bild, auf das bin ich stolz, das habe ich als gewidmet bekommen von einer lieben Freundin, von Karin Schenk-Gustafsson, das ist die Leiterin des Karolinska-Instituts in Stockholm, die sich sehr viel zu Gender interessiert und die hat mir das bewusst gegeben. Warum? Weil wir in der Zwischenzeit aus vier großen Studien einfach wissen, dass Warnsymptome, dass eine Frau herzkrank sein kann, Müdigkeit sein kann, Schlafstörungen, Atemlosigkeit, aber auch zu 30% thorakale Beschwerden. Das heißt, Frauen sehen sich anders, auch die Medizin sieht sie anders, weil sie missinterpretiert sie manchmal und sagt, naja, das sind Kreuzbeschwerden, Wechselbeschwerden, vielleicht Verstimmung, Magenverstimmung, Musculus delgetal, gehen sie lieber turnen. Aber die muss man schon ernst nehmen, weil die können im Prinzip sehr wohl eine Herzerkrankung haben. Da möchte ich Sie nur ganz kurz drüber bitten, weil man sieht das kaum, ich möchte nur kurze Werte aus unserem Rehab-Zentrum sehen, dass Sie sehen, dass Gender oder geschlechtsspezifisch in der Rehabilitation sind. Wir haben uns angeschaut, Ernährungsstatus, Basisdaten und Enddaten von Frauen und Männern in der Rehabilitation. Die sind insgesamt über 1600 Patientinnen und Patienten gewesen. Das, was wir gesehen haben, ist, dass die Frauen bei Antritt der Rehab wesentlich höhere Lipid- und Blutdruckwerte hatten. Die Herzinsuffizienz war signifikant weniger behandelt. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass obwohl diese Frauen alle primäre Events gehabt haben und sie wissen, das Ziel ist unter 70 LDL-Cholesterin, wir das oft gar nicht erreichen konnten. Warum? Weil sie eine Unverträglichkeit auf Statine hatten oder die hohe Dosis nicht toleriert hat. Das Geschlecht zieht sich durch die Leistungskategorien. Wir arbeiten in unserem Rehab-Zentrum mit drei Leistungskategorien. Wenn wir uns heute anschauen, Leistungskategorie 1 ist in die sehr guten, die 2er der Otto-Normalverbraucher oder die Normalverbraucherin, Leistungskategorie deutlich eingeschränkt. So sind das bei den Männern, wenn wir uns da schauen, bei der Leistungskategorie 1 17,2%, die 2er 57% und die 3er, also die ganz Schwachen, ca. 22%. Aber wie schaut es denn bei den Frauen aus? Frauen sind komplett anders. Frauen sind, die ganz Guten, sind ca. 6%. Die zweite Kategorie, ungefähr 49%, die sind normal leistungsfähig, aber wir haben im Prinzip einen sehr, sehr hohen Anteil von fast 43% von Frauen, die sehr schlecht mobil sind. Die gehören in die Leistungskategorie 3. Das heißt, sie sind älter und polymorbider. Dass Rehabilitation wirkt, wissen wir. Wir wissen das aus einer dänischen Studie, die insgesamt ca. 36.000 Patientinnen und Patienten angeschaut hat. Die haben eine aktive und eine Kontrollgruppe gehabt. In dieser aktiven Gruppe mit der ambulanten Rehab, das waren Daten aus einer ambulanten Rehab, waren 11.000 Patientinnen und Patienten die Kontrollgruppe, also die hatten keine Rehab. Dann sehen Sie da den Kaplan-Meier, Sie sehen die gestrichelte Linie, sind die Leute, die keine Rehab gehabt haben. Die normale Linie, das sind die mit Rehab. Sie sehen, da gibt es einen Überlebenseffekt bis 4 Jahre danach. Allerdings, Frauen waren nur zu 24% auf Rehab. Spannend. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, das sind Daten der deutschen Rentenversicherung, die Frauen sind so viel beschäftigt, die gehen in die ambulante Rehab. Auch das stimmt nicht. Wenn wir uns heute anschauen, entschuldigen Sie, dann ist dieses Blaue, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Männer, die Frauen, das ist die ambulante Reha. In die ambulante Rehab gehen 3% der Frauen und ca. 6% der Männer. Und dass die vom Alter unterschiedlich sind, ist auch klar. Das sind die Männer, die kommen deutlich früher als die Frauen. Die sind, wenn sie kommen, einfach schon älter. Ja, zentraler Ansatz Rehab ist Wiedereingliederung, Erhalt der Berufsfähigkeit und Wiedereingliederung in die Arbeitswelt. Auch da gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede, nämlich, da muss man sagen, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Beruf, die haben noch eine relativ gute Prognose. Circa 74% der betroffenen Menschen können an den Arbeitsplatz zurückkehren. Allerdings, Frauen über 55 haben eine deutlich schlechtere Ausgangssituation, haben deutlich weniger Chance, als ein Mann überhaupt den Beruf wieder ergreifen zu können. Und das sind sehr oft soziale Umstände. Was ist im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen wichtig, dass ich erfolgreich in meinen Job hineingehe? Das ist so auf der einen Seite, wie erfolgreich bin ich selbst, wie ich mich einschätze. Das ist die Eigenerwartung und das soziale Umfeld. Tatsache ist, Frauen haben häufiger familiäre Probleme, Doppelbelastung, Beruf und Familie, dass das Herzrisiko an sich über das 3- bis 4-fache erhöht und Frauen schätzen sich häufiger schlechter als der Mann, haben mehr Ängstlichkeit und mehr Depression. Ganz zum Schluss, das wird ein zentraler Ansatz sein, auch im Bereich der Pensionsversicherung. Es gibt den Masterplan Rehabilitation, die ein geschlechts- und spezifisches angepasstes Leistungsprofil hat, ICF als Basis der Rehabilitation, ein Aufnahme- und Entlassungsmanagement und ein spezielles Programm, um den Arbeitsprozess sozusagen zu unterstützen, heißt RehaChat, Job, Erwerbstätigkeit und Teilhabe. Und das ist sozusagen im Bereich so konzipiert, dass dort Rücksicht genommen wird auf einen Mann und auf eine Frau. Zum Abschluss, und ich hoffe, ich habe nicht überzogen, kardiovaskuläre Erkrankungen sind die Haupttodesursache in Österreich, Frauen allerdings mehr als Männer. Es ist eine Klasse 1a Evidenz. Erhalt der Arbeitsfähigkeit und Wiedereingliederung in den Arbeitsplatz sind ganz zentrale Ansätze der Rehab. Frauen haben allerdings schlechtere Karten, wieder an den Arbeitsprozess zurückzukehren als ein Mann, vor allem wenn sie älter als 55 sind. Psychosoziale Parameter, die kardiale oder die selbst, die Grundstimmung, wie geht's mir und die Leistungsfähigkeit sind Determinanten, die das bestimmen. Ja, der Reha-Chat soll uns helfen, sozusagen hier gemeinsam diesem Problem sich widmen. Und ich glaube, dass geschlechtsspezifische Aspekte hier integraler Bestandteil der Rehabilitation sind, das ist, glaube ich, nicht mehr zu leugnen. Und zum Abschluss möchte ich Sie noch zu einer Veranstaltung einladen. Am 6.10. in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Mann und Gesundheit veranstalten wir in der SKA RZ Bad Tatzmannsdorf ein Symposium zum Thema Arbeitswelt. Wie gesagt, und wenn Sie daran teilnehmen wollen, dann freuen wir uns sehr. Der Eintritt ist kostenfrei und wie gesagt, das veranstaltet die Österreichische Gesellschaft für Mann und Gesundheit und dort finden Sie auch das Symposium auf der Webseite. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus